Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Wobei, das wisst ihr gar nicht, manche wird es auch ein bisschen betrüben, aber heute ist ein denkwürdiger Tag für mich. Ich halte meine letzte Predigt. Nicht meine letzte Predigt bei euch, sondern meine letzte Predigt überhaupt. Es sind jetzt 40 Jahre, dass ich das angefangen habe mit diesem Dienst. Wenn ich mir so überlege, in den verschiedensten Zusammenhängen und Umfeldern. Und was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, ist mir eigentlich zu einer schweren Last geworden. Und dann hatte ich neulich die Freude des Heiligen Geistes mal wieder über mich gekommen, beim Gedanke, ich darf damit aufhören. Ja. Und ich muss sagen, wenn ich zurückschaue, ich habe jetzt 40 Jahre Predigt, nach meinem menschlichen Ermessen hat es nicht viel Wert gehabt. So bei der Frage, was ist dabei rausgekommen, was hat es bewirkt, was hat es gebracht. Wenn am meisten, dann bei euch hier im Zentrum. Da habe ich so eine Zeit gehabt, wo ich das Gefühl gehabt, da ist was gewachsen, etwas, was man vielleicht bis heute noch merkt. Aber wie gesagt, gut, es ist, ich wollte sagen, das ist jetzt so vom Herrn her für mich so eine Klarheit, dass ich damit aufhöre. Ich merke, man sieht es mir nicht so an, aber irgendwas hat es mit einem Alterungsprozess zu tun. Ich habe letzten Dezember auch meine Tätigkeit als Trauerredner beendet, war auch eine Erlaubnis von Gott. Ich bin noch nicht ganz Rentner, aber ich darf jetzt mal eine Weile einfach auf Kosten von meiner Frau leben. Hausmann ohne eigenes Einkommen, mit ein bisschen Nebenverdienst oder so. Ja? Also das ist so ein bisschen mein Moment, eine Situation. Deswegen ist es für mich, ja, vielleicht jetzt auch für euch, eine denkwürdige Geschichte, zu sagen, heute mache ich das letzte Mal. Andererseits freue ich mich, dass es ausgerechnet hier ist bei euch, weil wir haben schon mit mancher schöne, gute Zeit hier zusammen erlebt. Ja, ich möchte heute auch einen Abschluss machen zu dem, was ich letztes Jahr um diese Zeit, glaube ich, auch angefangen habe. Das war dieses Thema der 10 Gebote. Ich möchte vielleicht nochmal einen kurzen Überblick machen, ein bisschen Wiederholung, weil man sich das dann auch gut merken kann, wenn man weiß, dass die Gebote immer zu zweit paarweise zusammengehören. Und zwar von Gott ganz oben bis zum Nächsten ganz unter. Der ganze Lebensbereich von Gott bis zu unserer direkten Umgebung, bis zum Nachbarn praktisch, eigentlich alles drin hat. Überschrift heißt, ich bin der Herr, dein Gott. Das gilt übers Ganze. Neutestamentlich gesprochen, ich bin Jesus, dein Herr. Ja? Und dann kommt, weil er der Herr ist, sollst du. Und es ist auch dieses Kennzeichen vom Christsein insgesamt. Es gibt eine Instanz, einen alles bestimmenden Gedanken, neben dem nichts anderes Berechtigung hat. Nämlich, was ist der Wille Gottes? Wenn du in irgendeiner Frage bist in deinem Leben, was sollst du tun oder nicht tun? Es gibt nur eine Antwort in diesem Zusammenhang. Was ist der Wille Gottes? Natürlich gibt es Bereiche, die Gott egal sind, ob ich jetzt von der Sorte Nudeln kaufe oder von der Sorte Nudeln kaufe oder so. Ne? Alltags in der Schöpfung, da hat Gott uns so viele Dinge geschenkt, die wir gebrauchen, dafür nach Gutdünken und nach unserem gesunden Menschenverstand und so weiter. Ja? Aber bei allen, unsere ganze Lebensrichtung, ist immer die Frage, was ist der Wille Gottes? Dafür haben wir uns entschieden, als wir uns bekehrt haben. Ich hoffe, dass das uns alle klar war, dass das eigene Leben aufhört und jetzt das Leben für Gott anfängt. Das Leben mit Jesus. Paulus sagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern der Christus, der Messias, Jesus, lebt in mir. Er ist jetzt die bestimmende Größe. In Jesus hat uns Gott sein Wille nochmal deutlich gezeigt, auch in der Lehre von Jesus, auch zum Beispiel wie Jesus die Gebote erklärt und ausgelegt hat. Kommen wir nachher noch drauf. Aber jetzt gehen wir mal diesen Willen Gottes durch. Die ersten zwei Gebote, die bezieht sich auf Gott selber. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ist eigentlich logisch, dass neben diesem Gott, wenn man ihn kennt, kann es nichts geben. Aber es soll auch nichts geben. Offensichtlich weiß Gott, dass die Gefahr besteht, dass man doch ab und zu da, dass einem irgendwas so wichtig ist. Aber nichts anderes neben ihm. Und das zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Von Gott ein Bildnis machen heißt, ihn einfangen in menschliche Vorstellungen. Und meistens steckt dahinter, dass ich ihn mir irgendwie dienstbar mache. Dass er machen muss, soll, was ich will. Das ist im Heidentum und überall in der Religion immer das große Ding, dass man sagt, das sind zwar irgendwelche Mächte, die verehren mir, aber wie kriege ich es hin, dass die machen, was ich gern hätte? Ja? Und der Gedanke, der muss sterben. Es geht nicht mehr darum, dass Gott machen soll, was ich will, sondern dass ich machen soll, was er will. Deswegen im Vater unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel. Das ganze Vater unser kann man kaputt machen, wenn man einen Buchstaben verändert. Mein Wille geschehe, wie im Himmel und auf Erden. Gott soll mir helfen, dass mein Wille geschieht. Damit ist alles kaputt. Also Gott selber, seine Unantastbarkeit, seine Einzigartigkeit. Er ist Gott, er muss Gott bleiben. Und vor dem Gott kann man sich nur beugen, nichts anderes. Da kann der Mensch natürlich rebellieren, aufrühren, dagegen sein, erklären, dass es ihn nicht gibt, ich glaube nicht an ihn und so weiter. Davon ist Gott unberührt. Ihn gibt es ja trotzdem. Er ist da. Und wenn man ihn kennt, das ist übrigens der Sinn des Lebens, Gott zu kennen. Deswegen hat er uns erschaffen, weil er ein Ebenbild gegenüber wollte. Und wenn der Mensch seine Bestimmung finden will, muss er sie finden im Gegenüber Gottes. Deswegen muss man sich Gott stellen. Und wenn man es in diesem Leben nicht tut, dann später. Aber das wird dann schlimm, wird sehr schwierig. Okay, das nächste Gebotspaar, das ist dann 3 und 4, heißt, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Und du sollst gedenke an den Ruhetag, Sabbat, um ihn zu heiligen. Also der Name Gottes ist das, womit man ihn anruft. Das ist das eigentliche Thema, Gebet steckt da drin. Die Beziehung zu Gott, dass ich weiß, mit wem ich rede. Und dass ich auch hier diesen Namen gebrauche, um zu ihm zu sprechen und nicht diesen Namen missbrauche für meine Zwecke. In der Antike waren Juden zum Beispiel mit ihrem heiligen Gottesnamen auch teilweise als gute Zauberer bekannt. Weil man mit dieser Macht, dieses Namens hat irgendwas drehen können. Das ist Missbrauch. Also ihn anzurufen und dann diesen Tag der Ruhe, wo man merkt, dass Gott nicht in erster Linie um die Ruhe, sondern du sollst ihn heiligen. Heiligen heißt Gott weihen. Das ist die Zeit, die Gott zur Verfügung steht. Wir sind im Neuen Testament nicht mehr festgelegt auf den Samstag, der Sabbat ist, auch heute noch. Wenn man ihn halten will, muss man ihn samstags halten. Aber wir müssen nicht mehr, aber der Gedanke, dass wir Zeit brauchen mit Gott und für Gott, der gehört dazu. Ich bin in letzter Zeit auf ein kleines Ereignis gestoßen in der Apostelgeschichte, wo Paulus unterwegs war mit ein paar Gefährten. In Troas waren sie. Und dann war die Weiterreise nach Assos und er hat seine Gefährten mit dem Schiff fahren lassen. Und ihnen gesagt, soll er dort auf ihn warten, weil er möchte zu Fuß gehen. Da ist der Paulus alleine von Troas nach Assos zu Fuß gegangen. Ich bin hundertprozentig überzeugt, er hat eine Zeit mit Gott braucht. Alleine für sich, mal raus aus den ganzen Gemeinde und Probleme und Pläne und Dings und so weiter. Und dann hat er einen Fußmarsch gemacht. Ich habe versäumt zu gucken, wie weit es ist von Troas nach Assos. Aber ich denke, ein paar Tage. Einfach nicht um des Alleinseins willen, sondern allein mit Gott sein. Und das ist auch unsere Zeit, wo wir haben es im Gebet oder stille Zeit oder wie wir es nennen, dass wir Zeiten haben, die sind Gott geweiht. Wir brauchen auch Zeiten, die für unsere Ruhe und Ausruhe und Entspannen erholen, genauso aber dieses für Gott da sein. Also diese zwei Gebote, der Name Gottes, die Zeit für Gott, das ist der Bereich Beziehung zu Gott, ja, zwischen ihm und uns, von Gott Gottes rüber zum Menschen. Dann kommt Gebot 5 und 6, also nach meiner Zählung, die ich für die richtig halte, Gebot 5 wäre dann, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und 6 ist, du sollst nicht Ehe brechen. Da haben wir die dem Menschen übergeordnete Keimzelle der Gesellschaft, ja, die Familie, Eltern und Kinder und Eheleute, wo Gott der Menschen eingeordnet hat. Und diese Keimzelle wird von Gott durch diese Gebote geschützt und wir wissen auch, wie wir in Ehe und Familie unter seinem Willen leben. Auch hier unter der Überschrift, ich bin der Herr, dein Gott. Das heißt, dass wir natürlich nicht unsere Kinder vergöttern, unsere Ehepartner vergöttern, Eltern sich als Götter ihrer Kinder aufspielen, wo die Kinder nicht erwachsen werden dürfen und selbstständig und eigenständig werden, sondern immer unter elterlicher Fuchtel bleiben sollen und so weiter. Ja, alles relativiert unter dieser Überschrift, ich bin der Herr, dein Gott. Und ihm entsprechend gestaltet sich unsere Ehe, unsere Familie, unsere Kindererziehung und so weiter. Dann kommt Gebot Nummer 7 und 8 als Paar. Auf die werde ich heute einen besonderen Schwerpunkt legen dann noch. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Gemeint ist Menschen töten und Menschen stehlen. Also jede Art von Mord und jede Art von, im heutigen Gesetz heißt es Freiheitsberaubung. Straftatbestand der Freiheitsberaubung, nicht stehlen. Das ist das Wesen des Menschen, das, was auch Gott ihm gegeben hat und was auch vor Gott besteht, auch in alle Ewigkeit. Das Leben hat er ihm gegeben, die Existenz und die Freiheit. Also neben dem Leben ist die Freiheit des Menschen das zweite Standbein, was Gott ihm gegeben hat. Wo man natürlich dazu sagen muss, mit der Freiheit die Verantwortung. Ja? Deswegen muss der Mensch vor Gott Rechenschaft ablegen, was er tut mit seiner Freiheit. Also das ist dieses vierte Gebotspaar. Und dann kommen am Schluss 9 und 10, da geht es um den Nächsten. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Und du sollst nicht begehren alles, was dein Nächster hat. Vom Frau, Esel, Haus, Acker, was da alles aufzählt wird. Also, kein falsches Zeugnis heißt nicht einfach, du sollst nicht lügen, wie es oft so ein bisschen platt dargestellt wird, sondern falsches Zeugnis reden heißt, ihm das Recht nehmen. Der Zeuge tritt vor Gericht auf und wenn der dort was Falsches sagt, verdreht er das Recht. Und das hasst Gott. Ja, dass das Recht einem Menschen genommen wird, indem es verdreht wird. Lüge natürlich ist auch schlecht. Der Teufel ist der Vater der Lüge, hat Jesus gesagt. Aber bloß, dass wir dieses Gebot richtig einordnen, dass man einem Menschen nicht sein Recht nehmen darf. Und dann sein Besitz ist geschützt. Und das Recht und der Besitz des Menschen, das sind die Dinge, die in unserem Zusammenleben hier in dieser Welt, in diesem Leben wichtig sind. Dass er sein Recht hat und sein Besitz. Aber auch diese Dinge, gell, unter dieser Oberüberschrift. Herr, dein Gott. Nicht unser Besitz ist unser Gott. Nicht unser Recht ist unser Gott. Wir sind sogar um Jesu Willen bereit, unser Recht aufzugeben. Wir sind um Jesu Willen auch bereit, unseren Besitz aufzugeben und so weiter. So wie wir auch bereit sind, auf Ehe zu verzichten oder wie auch immer, weil er, der ist für alles bestimmt. Also, ich wollte heute über dieses Gebotspaar, du sollst nicht töten und nicht stehlen, sprechen, weil man hier auch eine Auslegung von Jesus sind. Die möchte ich schön vorlesen. Zu diesem, du sollst nicht töten. In der Bergpredigt, Matthäus 5, ab Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Das ist die Regel vom Alten Testament her. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das heißt in meinem Verständnis sowas wie Leichtgewicht, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Also wir haben hier die dreifache Steigerung, Zürnen, sage Raka, also Leichtgewicht heißt, ich muss ihn nicht ernst nehmen. Ich habe einen Bruder, den ich nicht ernst nehme. Und dann also dieses Narr, also das kann man auch, da gibt es so viele deutsche Wörter, Depp, Idiot, Blödmann, egal, das alles, passt alles. Der wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Und wir haben ja die dreifache Steigerung, des Gerichts, das übliche Gericht, das lokale, örtliche Gericht, also jetzt aus der damaligen Sicht, Israel-Sicht her gesehen, Zürnen wäre schon Anzeige wert. Sage Raka, da wäre schon der oberste Rat in Jerusalem zuständig, also der Bundesgerichtshof in unserem Fall. Ne? Und wer sagt, Idiot, zum Bruder, ist der Feuer, der Hölle des Feuers verfallen. Also Hölle gibt's, gell? Bloß das, falls mal jemand irgendwelche Zweifel hat. Klar, Hölle. Wenn man guckt, wer in der Bibel fast ausschließlich über die Hölle gelehrt hat, ist es Jesus. Ist eigentlich erstaunlich, gell? Man denkt immer da, diese strafende Gott, das ist altes Testament, ne? Und Jesus hat uns, die Liebe Gottes hat Jesus uns offenbart. Völlig daneben, ne? Vater und Sohn sind eins und, die tiefe Sicht auf die Hölle hat man offensichtlich erst im Neuen Testament offenbaren können, wo die Erlösung so richtig zutage getreten ist. Aber die Lehre von Jesus über die Hölle, das wäre auch mal eine Bibelarbeit wert, wo er sehr, sehr ernst sagt, ne? Fürchtet nicht, die den Leib töten können, fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Das ist Gott. Also nicht der Teufel, das ist eine volkstümliche Vorstellung, Teufel wäre ein Höllenbewohner und er nimmt dort die Leute in Empfang, um sie zu quälen. Stimmt nicht. Die Hölle ist der Strafort, den Gott vorbereitet hat für den Teufel. Hat Jesus gesagt, ne? Die Hölle, die vorbereitet ist für den Teufel und seine Engel. Und wer in diese Sippschaft mit hineingehört, ein Mensch, der wird dann auch noch dort landen, ne? Alles, was hier zusammengehört, wird auch dort zusammengehören. Und wenn man hier den Weg findet, heraus aus dieser Finsternis, dann haben wir einen anderen Weg offen. Dann haben wir das Leben. Also, die Existenz, das Leben, was Gott ihm gegeben hat, diesem Bruder oder Schwester, muss man mit dazu sagen, das ist eigentlich vom Griechischen her, müsste man immer beides denken. Wenn im Neuen Testament Bruder steht, haben wir eigentlich im Deutschen leider nicht in Singular, in der Einzahl, ein Wort für Geschwister. Im Plural haben wir das wunderbar, gell? Da haben wir 5 Geschwister oder 10 Geschwister oder in der Gemeinde 100 Geschwister, aber wir haben nicht ein Geschwister sprachlich. Das irgendwie, man kann es auch nicht einführen. Wenn es das Wort nicht gibt, gibt es halt nicht. Da muss man immer Bruder oder Schwester sagen, ne? Oder eines von den Geschwistern, aber immer, also egal welche Bibelübersetzung hin, da wo der Bruder steht, immer ist beides gemeint, Geschwister. Also wenn eins der Geschwister in meinen Gedanken ist, dem ich zürne oder das ich für nicht ernst nehmen muss oder wo ich für einen Idioten halte, bin ich der Strafe Gottes verfallen. Ich verstoße gegen dieses Gebot. Wir merken, dass Jesus die Gebote so tief und so weit wie möglich ausgelegt hat. Das war der Unterschied zu den Pharisäern seiner Zeit, die behauptet haben, sie hätten die Gebote so hundertprozentig halten. Der ganze Alltag war festgelegt mit Gebote und Verbote. Und allein der Sabbat, ich glaube, allein für den Sabbat haben sie 100 oder mehr Regelungen, die zu beachten waren, um den Sabbat richtig zu halten. Und Jesus hat ihnen den Vorwurf gemacht, ihr haltet das Gesetz Gottes nicht, weil ihr mit eure Gebote, mit eure Traditionen, das, was Gott eigentlich will, unterlaufet. Also Sabbat ist so ein Beispiel. Ursprünglich war der Sabbat gemeint, das Haus nicht zu verlassen. Es gibt sogar Stellen, wo Propheten, müsst ihr nochmal gucken, wo es steht, wo vorgeworfen wird, am Sabbat, ihr verlasst eure Häuser. Also ein Vorwurf. Also die Ruhezeit sollte zu Hause sein. Die Geschichte, die weiß ich noch vom Studium her, das hat uns ein Professor erklärt, man hat dann entdeckt, man kann aus zwei Häusern eins machen, indem man Plane spannt. Dann kann man den Nachbar besuchen. Und dann ist man irgendwann draufgekommen, ja, statt einer Plane würde eigentlich eine Schnur auch reichen. Und dann hat man eine Schnur gespannt. Und dann ist man draufgekommen, man kann eine Schnur eigentlich durchs ganze Dorf spannen, von Haus zu Haus. Dann ist alles ein Haus. Dann kann man sich am Sabbat, bleibt man immer im Haus, egal wo man sich im Dorf bewegt. Also das ist die Art, wie man Gottes Gebote hält und sie nicht hält. Und zur Zeit von Jesus hat man dann den Sabbatweg gehabt, hat man keine Schnür mehr spannen müssen, einen halben Kilometer hat jeder laufen dürfen am Sabbat. Also die Art, das Gesetz so auszulegen, wie es uns in den Kram passt. Hat Jesus gesagt, was Gott eigentlich will, ist euch völlig wurscht. Und Jesus hat so ausgelegt, wie es Gott eigentlich will. Also, du sollst nicht die Ehe brechen. Was sagt Jesus, wenn du eine Frau ansiehst, um sie zu begehren, um was mit ihr anzufangen, hast du in deinem Herzen schon die Ehe schon gebrochen. Da ist der Entschluss in deinem Herzen schon gefallen. Das ist die Auslegung von Jesus. Das ist das Thema Wille Gottes. Dass der Wille Gottes in die Tiefe meines Herzens kommt. Und auch dort nichts anderes mehr Platz hat. So, das ist die Auslegung zum Gebot, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Menschen stehlen. Wie gesagt, in der Welt gibt es einen Paragraph, Freiheitsberaubung ist strafbar. Ich glaube aber, es gibt von Jesus her noch viel tiefere Auslegung. Wobei man da auch diesen einen Punkt beachten muss, der mir immer mehr auffällt, dass wir lernen müssen, die Gebote Gottes bei uns zu erfüllen. Ich entdecke so eine Tendenz in christlichen Kreisen, dass man eigentlich politisch denkt, wie man am besten die Welt verändert. Ich halte es für ein mühsames und vergebliches Unterfangen, weil das Neue Testament bezeugt uns eindeutig, die Welt steht unter der Fürst dieser Welt, ist der Satan. Der wird es bleiben, bis Jesus kommt. Und das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Das wird auch böse bleiben, bis Gott einen Schlussstrich macht. Also man wird an der ethisch-moralischen Qualität der Welt nichts ändern. Das ist auch diese Verzweiflung, die teilweise in humanistische Kreise einkehrt, wo dieser ganze Hass herkommt und dieser Rassismus haben wir immer gedacht, ja, die Welt wird doch jetzt immer besser und schöner mit der Demokratie und mit der Aufklärung und mit der Bildung und wir werden doch alle Meine Frau hat jetzt von einer Freundin eine Zeitschrift gekriegt. Das war ja für mich völlig grauenhaft. Da gibt es tatsächlich eine gewisse Gruppe von Menschen, die daran arbeitet, den Menschen zu vervollkommnen. Ja, mit schönen psychologischen Mitteln natürlich. Und wenn man aber guckt, wie die Welt wirklich ist, dann ist es ja halt so. Und man hat das Gefühl, es wird irgendwo immer schlimmer. Also die Welt verändern. Gut, man kann es versuchen, aber ich lese auch in der Bibel nichts drüber, dass Gott uns gesandt hätte, die Welt zu verändern. Er hat uns gesandt, ihn zu bezeugen. Ja? Wenn ich jetzt Christ bin und ein guter Christ bin und sich in meinem Umfeld durch meine Art und meine Ausstrahlung Dinge verändern, ja, das ist ja okay. Das soll ja so sein, aber damit ist die Welt nicht verändert. Und wie gesagt, die wird sich auch nicht ändern. Und wir sollen Zeugnis sein und Menschen sollen sich aus der Welt bekehren. Und da habe ich auch den Eindruck, diese Unterscheidung zwischen hier ist das Reich Gottes und da ist die Welt, die ist auch irgendwo verloren gegangen, weitgehend. Gut, im christlichen Abendland, das wir hinter uns haben, das in meinen Augen eigentlich ein antichristliches Abendland war, da hat man das für alles vereint, ne? Da war das alles eins, aber das war aus meinen Gründen auch eine antichristliche Angelegenheit und die wirklichen Gläubigen, meine geistlichen Vorfahren, die hat man verfolgt als Ketzer und getötet und umgebracht und gefoltert oder vertrieben und so weiter. Das war das christliche Abendland. Also das soll mir keiner kommen mit irgendwelchen Vorstellungen von christlichen Zeiten, die wir mal gehabt hätten in diesem Europa. Gut, aber da kommen wir an dieses Thema ran, die Freiheit des Menschen, die Eigenverantwortlichkeit, die war in dieser Vergangenheit auf unserem Kontinent völlig zerstört. Mein leibeigene Kett, grundhörige Hämmerkett. Dann haben wir ein Kolonialismus-Kett, wo man die Eingeborenen wie Sklaven ausbeutet hat und so weiter. Und alles die christliche, ne? die christliche weiße Rasse da. Ne? Wir haben eine furchtbare Vergangenheit, wenn man ehrlich hinschaut. Haben wir als weiße Europäer können wir nur in Sack und Asche eigentlich einhergehen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, das geht in das Politische. Mir geht es darum, den Blick wieder zu finden, dass Reich Gottes und Welt unvereinbar sind. Und dass wir den Auftrag haben, Reich Gottes zu bauen. Und Welt dürfen wir sich selber überlassen. Wir dürfen ihre Zeugnis sein. Wir dürfen Jesus verkündigen, wir dürfen aus dieser Welt rausretten. Der Petrus sagt, lasst euch retten aus diesem verdrehten Geschlecht raus. Nicht das Geschlecht verändern, das wird sich nicht ändern, aber wenn einer sich retten lässt, holt ihn raus. Und hier bauen wir das Reich Gottes. Und die Gebote müssen wir eigentlich im Reich Gottes verwirklichen. Und da kommen wir mal an diesen Punkt, der mich sehr bewegt, nämlich, dass wir im Reich Gottes die Freiheit und die Verantwortung des Einzelnen achten und dass wir uns im Reich Gottes als Brüder und Schwestern als gleichwertige und gleichberechtigte betrachten. Ich weiß, wovon ich rede, weil das ist ein Teil meines Lebensganges und Lebenszeugnisses, wo ich als junger Christ habe gemeint, ich muss Pfarrer werden. Ich bin in einer landeskirchlichen Gemeinde zum Glauben gekommen. Wir haben dort eine sehr, sehr gute geistliche Jugendarbeit gehabt. Wir haben erweckliche Zeiten gehabt. Da war der Geist Gottes wirklich am Werk. Neulich habe ich ein paar getroffen von dort, wo gesagt haben, die Gemeinde dort zehrt heute noch von damals. Aber das ist auch eine traurige Geschichte, wenn von unserer Zeit vor 40 Jahren eine Gemeinde noch nach 40 Jahren noch zehrt von dem, was Gott damals getan hat. Aber so ist, wenn man nicht eben weitergeht mit dem Geist Gottes, wie er einen dann führt und leitet. Also ich bin Pfarrer geworden, evangelischer Pfarrer, und ich habe aber ein Bild mitgebracht aus meiner Zeit der Jugendarbeit, wo wir junge Christen alle gleich und gleichwertig waren. Wir haben tatsächlich eine Jugendarbeit gehabt, da haben wir eigentlich keine Hierarchie gehabt, sondern jeder hat sich so mit eingebracht, wie er können hat und wie er wollen hat, und jeden hat man mit einbezogen und jeden hat man auch irgendwo gleich beachtet, wenn es in unserem Ort auch fertig gebracht. Das habe ich im Nachhinein erst gemerkt, wie wunderbar das war, im Gegensatz zu manchen anderen Orten, dass wir zwischen Einheimischen und Zugezogenen überhaupt keinen Unterschied kennen. Waren wir alle gleich berechtigt und gleich eifrig mit Jesus dabei. So, und dann im Studium war es auch noch so. Und dann waren wir in der Gemeinde, als vikarisch noch gegangen, da waren wir ja noch so ein bisschen so ein Untergeordneter, ne? Da waren wir mit manchen Geschwistern noch per Du und so, und dann ist man Pfarrer geworden und dann auf einmal waren wir auf einer anderen Ebene. Und das Bild von Gemeinde, was ich eigentlich bauen wollte, was ich im Herzen gehabt habe, was mit dem Wort Gottes übereingestimmt hat von Anfang an, habe ich einfach gemerkt, das funktioniert nicht mehr. Und das ist mit ein Baustein dessen, warum ich habe nicht Pfarrer bleiben können. Letztendlich. Was für eine Gemeinde baue ich eigentlich? Gut, dann ist mir die Erkenntnis über Taufe noch aufgegangen, die biblische Taufe, dass man sich eigentlich nur taufen lassen kann, wenn man sich bekehrt. Dass es die Lebensübergabe an Jesus ist, die Taufe, Untertauchen ins Wasser. Und nachdem ich mir das aufgegangen ist, dass das Gottes Wahrheit ist, theoretisch gewusst habe ich das vorher schon, dass es Baptisten gibt. Ne? Aber wenn es einem aufgeht, dass das Gottes Sache ist, dann kann man damit zurück. Das ist immer das, wo ich manchmal gedacht habe, manche Christen wollen da gar nicht Gottes Wille so genau wissen, weil dann müssten sie ja sich nach ihm richten. Gell? Also da fragt man gar nicht so genau, aber das ist natürlich schade. Gut, das war dann quasi der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brauchte, dass ich sage, ja, da kann ich keine Kinder mehr kaufen, da kann ich nicht mehr Pfarrer sein, weil das gehört zusammen. Und dann hat Gott es geführt, dass ich habe ja sonst nichts gelernt, zwei kleine Kinder, Frau ohne Beruf, die hat nach dem Abitur mich geheiratet, eine Stelle gekriegt habe bei der Volksmission als Pastor. Und habe ich gedacht, oder ich habe damals gedacht, ja, Gott führt mich dahin, im gewissen Sinn hat er mich auch so geführt. Ich denke, er wollte, dass ich es kennenlerne. Dann haben die mich genommen, dann habe ich in Asch die Stelle gekriegt als Pastor damals. Und habe gedacht, jetzt bin ich an dem Platz, wo man mit der Bibel argumentieren kann. Das kann man in der Landeskirche nicht, weil die Bibel ist da nur so eine Art, eine Baustelle, so eine Art Steinbruch, wo jeder sich so rausholt, was ihm passt. Und jetzt gilt die Bibel, jetzt kann man biblisch argumentieren, jetzt kann man biblisch Gemeinde bauen. Und da war ich auch da dran, bis ich mit der Zeit gemerkt habe, Moment, irgendwas klappt doch auch nicht. Und dass ich als Pastor immer noch eine Sonderstellung habe, dass ich kein normaler, einfacher Bruder bin, wie ich es eigentlich sein sollte vom Wort Gottes und wie ich es eigentlich will von meinem Herzen her. Dieses Gegenüber, dieses gemeinschaftliche Gegenüber, dieses Gleichartige und Gleichwertige. Und das hat dazu geführt, dass ich im Laufe der Zeit, aber das waren 12 Jahre, glaube ich, wo ich dort war, auch aus der Bibel, aus dem Studium, von der Bibel und so weiter, eine Idee entwickelt habe, wie man die Gemeinde umgestalten könnte, dass sie auf dieser geschwisterlichen Ebene funktioniert, wo man eigentlich auch keinen Pastor mehr braucht. Wo ich dann soweit war, war allerdings die restliche Leitung der Gemeinde dagegen. Die Gemeindeältesten haben dann gesagt, wobei der Spitzensatz das war, das weiß ich noch, was der Uli will, ist eigentlich richtig, aber wir halten es nicht für machbar. Den muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man sagt, es ist eigentlich richtig, da stand ja das Wort Gottes dahinter, da stand ja ein biblisches Bild, ein Gedanke dahinter, sagt man, das ist eigentlich, hat er ja recht. aber wir halten es nicht für machbar. Das heißt, der Wille Gottes halten wir nicht für machbar. Und dann, damit war es dann aber gestorben. Dann war es, da haben wir gewusst, jetzt kommt man an dieser Stelle nicht weiter. Und dann war es für mich, ich habe dann natürlich eh gerade auch Burnout-Syndrom gehabt, weil ich mich in dieser Pastorenfunktion auch habe auspressen lassen und auch selber auspresst habe. Man muss ja Gott dienen, man muss ja, wo ich überall drin, nur einmal im Vorstand von der Volksmissai, war im Gemeindegründungskomitee, ich war in der Leiterschaftsschulung, ich war in der Seelsorgeschulung, ich war, ne, Terminkalender war das Folterwerkzeug, weil da hat es immer noch irgendwo einen Platz geht. Ah, da kann man noch was reindrucken, dort kann man noch was, der Samstag ist noch frei. Ne, bis dann irgendwann die Sender, manche wissen es vielleicht nur, dass ich, wo ich auch hier war, dass ich ständig erkältet war. Immer mal hat für mich betet, warum ist der Pastor immer krank? Dann habe ich mal auf einer Liste gelesen, bei den Symptomen von Burnout, ständige Infekte. Das war mit eine Erhellung meiner Situation. Gut, das hat dann mitgespielt, dass ich gesagt habe, ich will so auch nicht mehr weitermachen. Deswegen bin ich auch kein Pastor mehr. Also es gehört zu diesem Thema Menschen stehlen, also Menschen abhängig machen, Menschen als Besitz betrachten. Das sind unsere Leute. Ne? Wenn Gemeindeleitungen sagen, das sind unsere Leute, da verstoßen sie gegen das Gebot. Das sind nicht unsere Leute, das sind Gottes Leute. Ja? Das ist unsere Gemeinde, ja? Das ist nicht unsere Gemeinde. Wenn es Gott, wenn es unsere Gemeinde ist, dann ist es, ne, das Wort sage ich jetzt, das wird ja aufgenommen. Wenn es nicht Gottes Gemeinde ist, dann ist es nichts, dann hat es keinen Wert. Gottes Gemeinde, Gottes Leute, diese Sicht müssen wir gewinnen. Auch diese Zerteilung, die ich erlebt habe, ne, als Pastor mein Pastore treffen kann, oder wir haben uns auch mit anderen Gemeinden Leiter getroffen, auch nicht Volksmission, wo man mal gemerkt hat, ja, die Pastoren oder die Leiter, die sagen schon, ja, eigentlich sind wir ja alle Christen, aber ne, unsere Gemeinden, die halten wir schön auseinander, weil das sind ja unsere Leute. Ne. Wenn in der Ascher-Umgebung einmal ein paar Gemeinden eingeladen, Leiter, sowas wie Allianz aufzubauen oder so, weiß ich noch. Dann hat jemand die Idee gehabt, ja, bevor wir irgendwas Weitergehendes machen, wäre doch schön, wir würden uns einfach mal kennenlernen. Nur besucht uns mal gegenseitig, die eure Gemeinde, die andere. Ne? Ich glaube, wir waren zu 5 oder 6 Gemeinden. Die Gemeinde Asch, wo ich die treibende Kraft war, wir haben 2 andere Gemeinden besucht. Andere Gemeinden haben überhaupt niemanden besucht. Und da war die Sache wieder gestorben. Wenn man Angst hat, oh, man könnte jemanden verlieren, dem könnte es da besser gefallen, da kann man gleich gar nicht nach. Und das sind ja unsere Leute. Ja, also dieses Besitzdenken, Besitz betrachten. Wir müssen lernen, dass das Sünde ist. Das ist vor Gott Sünde. Ja, Menschen menschlich an sich zu binden. Das hat mal Paulus so ausgedrückt. Es gibt im Neuen Testament 2 Beschreibungen von Irrlehre. Einmal in die Johannesbriefe zum Beispiel wird sie inhaltlich benannt, na, diejenigen, die nicht bekennen, dass Jesus im Fleisch gekommen ist oder so, dass er der Sohn Gottes ist, nicht bekennen, das ist Irrlehre. Aber es gibt noch andere Definition. Der Paulus hat an die Ältesten von Ephesus in Milet eine Abschiedsrede gehalten, auf dem Weg nach Jerusalem. Und dann hat er gesagt, in dieser Rede, aus eurer Mitte werdet gräuliche Wölfe aufstehen, die die Herde nicht schonen, die Jünger hinter sich herziehen. Hinter sich her. Das ist die Definition von dieser Gräulichkeit. Also man bringt nicht Menschen zu Jesus und lehrt sie, Jesus zu folgen, sondern man bringt Menschen zu sich und zieht sie hinter sich her. Ja? Und das ist der Kern vom antichristlichen Verständnis. Ein Mensch, der Jesus folgen sollte, muss jetzt einem Menschen folgen, der sich an die Stelle von Jesus setzt. Das Wort anti auf Griechisch heißt an die Stelle von. Also deswegen gibt's kleine und große Antichristen. Und im 1. Johannesbrief schreibt der Johannes, die sind schon da. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommen soll, aber sie sind schon hinausgegangen in die Welt. Und im 3. Johannesbrief wird einer beschrieben, der Demetrius, das ist der erste namentlich bekannte Antichrist, wo der Johannes schreibt, er nimmt uns nicht an, er nimmt die Leute, die wir schicken, nicht an. Und diejenigen in der Gemeinde, die die aufnehmen wollen, die wir schicken, die wirft er aus der Gemeinde. Also das typische Fall, ne? Das sind meine Leute. Demetrius, erste namentlich bekannte derartige, ja, hat damals schon angefangen. Gell? Also ich sehe da eine große Verwirrung unter Christen bei diesem, immer das Denken, wann kommt der Antichrist? Und dann gibt's verschiedene Theorien, wann da was vorher noch alles passieren muss und so. Neue Testament sagt, er ist schon lange da. Und wenn ich die Offenbarung recht verstanden, ist der Antichrist ein Geist, eine dämonische Macht. Der Teufel hat ihn gerufen, dann ist er aus dem Meer aufgestiegen, dieses Tier aus dem Abgrund, das Jesus ersetzt. Und dann haben wir diese drei, wenn man die Offenbarung gut verstanden will, muss man das sehen. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist hat hier der Teufel, der Drache, das Tier aus dem Abgrund und das andere Tier, das dafür sorgt, dass das zweite Tier angebetet wird. Das ist genau der Heilige Geist sorgt dafür, dass Jesus angebetet wird. Und dieser Antichrist sorgt dafür, dass der Antichrist angebetet wird. Da, wo Menschen verehrt werden, Menschen, wo Menschen Heilsbringer sind, wo Menschen nachläuft. Auch unter Christen, ja, ich gehöre zu dem. In Korinth, Paulus hat damals das nur abbiegen können, wo sie gesagt haben, ja, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zum Petrus, ich zum Apollos. Das hat er da, ist noch gelungen damals zu sagen, Moment, ist denn der Paulus für euch gestorben? Seid ihr auf meinen Namen getauft worden? Ne? Aber das hat sich ausgebreitet. Man kann fragen, warum? Meine Erkenntnis ist nur, es war offensichtlich Gottes Absicht. Gott hat es zugelassen. Bei diesem Tier aus dem Abgrund heißt es sogar, es wurde ihm gegeben. Also das ist von Gott gegeben. Gegen die Heiligen Krieg zu führen und sie zu besiegen. Also die Verfolgung gehört in Gottes Plan rein. Und als im 1. Petrusbrief gibt es auch einen interessanten Satz, wo so beginnende Verfolgung war. Erste Ablehnung, Diskriminierung, Verleumdung, üble Gerüchte. Sagt der Petrus, wenn jetzt das Gericht Gottes am Haus Gottes anfängt, wo soll er dann die andere später bleiben? Ne? Also das Gericht Gottes fängt am Haus Gottes an. Gott hat Grund, an seiner Gemeinde Gericht anfangen zu lassen, weil es offensichtlich Gründe gibt, diese Gemeinde wieder auch auf diese Art versuche, auf eine richtige Spur zu bringen. Ja, also gut, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift natürlich. Es ging um dieses Thema Menschen mit Beschlag benehmen. Gott achtet die Freiheit von Menschen und die Verantwortlichkeit. Und das müssen wir lernen. Alles, was manipulieren heißt, manipulieren, beeinflussen, dominieren, Druck machen, diese menschlichen Verhaltensweisen, respektiert nicht die Freiheit und Verantwortlichkeit vom anderen. Die müssen aus der Gemeinde weg. Das heißt, entweder du willst oder du willst nicht. So ist Gottes Standpunkt. Hier bin ich, Gott, oder hier bin ich, Jesus. Hier habe ich was für dich. Entweder du willst oder du willst nicht. Deswegen müssen wir auch im Bereich unserer Evangelisationsmethode überlegen, was wir machen. Jemand so lange überreden, bis er dann endlich ein Übergabegebet spricht, mir zuliebe, es ist keine Bekehrung. Ich habe damit immer schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe mal eine Schwester getroffen, die war erkennbar nicht wirklich in einer Gemeinde, aber sie war angeblich gläubig, ist ab und zu auftaucht und vor allem sie war getauft. Es war wichtig. Und eines Tages habe ich die Geschichte mitgekriegt, wie die Frau getauft worden ist. Die war nämlich auf einer kirchlichen Freizeit. Und dort ist was mit ihr passiert. Das hat sie selber mit dem Ausdruck bezeichnet. Dann haben die und die und die Leute mich in Kur genommen. Schwäbisch, ne? In Kur nehmen heißt jemand bearbeiten. Und dann hat man die Frau bearbeitet, bis sie sich auf dieser Freizeit noch hat taufen lassen. Jetzt war sie getauft. Was mir aufgefallen ist, die Frau ist seit dem Tag ihrer Taufe geistlich keinen Millimeter gewachsen. Weil es nicht ihre freie Entscheidung war. Da hat sich nicht das Herz geöffnet für Jesus zur Nachfolge, sondern da hat man sich bereden lassen und überreden lassen. Und dann hat es endlich gemacht, weil die das gesagt haben. Und damit war der geistliche Tod vorprogrammiert im Grunde. Also bitte achtet ein bisschen darauf. Zeugnis geben, okay. Was sagen, okay. Aber nicht dieses vereinnahmende, übergriffige Wesen, das dem anderen nicht seine eigene Entscheidung respektiert. Weil das nicht Gottes Wesen ist so. Gott ist so. Die Menschheit, Gott lässt doch, das ist unglaublich. Die Menschheit, die kann Gott verleugnen, die kann Gott ein guter Mann sein lassen, die kann machen, was sie will, kann sich von Gott abwenden. Ich glaube, außerhalb christlicher Kreise interessiert sich für Gott überhaupt niemand mehr heutzutage. Das macht an Gott nichts und Gott lässt es. Gott lässt es zu, Gott lässt es laufen. Gut, bis der Tag kommt, wo Gott Schluss macht, der kommt. Ja. Es geht halt nicht auf Dauer so. Aber das ist dieses, du sollst nicht stehlen. Nicht stehlen. Dieses Übergriffige. Was natürlich dazu gehört, zu Freiheit und Verantwortung, ist Konsequenz. Ja? Wenn einer nicht will, kann es Konsequenzen geben. Das ist auch Lehre von Jesus. Matthäus 18. Ne? Wenn dein Bruder sündigt, geh hin und halt's ihm vor. Du sollst ihn nicht überreden zu irgendwas, du sollst ihm sagen. Ne? Hört er dich oder hört er dich nicht? Wenn er dich hört, ist gut. Dann bringt er es in Ordnung. Er ist ja Christ, er ist ein Bruder, eine Schwester. Wenn er nicht hört, nimm noch zwei oder drei mit. Damit unter mehreren Zeugen es ihm gesagt wird. Wenn er sie hört, ist gut, weil dann ändert er ja sein Leben. Dann bereinigt er ja diesen Punkt. Wenn er sie nicht hört, bring es vor die Gemeinde. Übrigens ist es ein Vorgang, der unter mir bekannten Gemeinden nie stattfindet. Dass man die Sünde vom Bruder oder Schwester vor die Gemeinde bringt. Auch die Frage, warum eigentlich nicht? Und dann ist die Frage, hört er die oder hört er sie nicht? Wenn er sie hört, ist gut, wenn er ändert er sich. Wenn er sie nicht hört, ist er wie ein Heide und Zöllner. Das heißt, dann ist er kein Bruder. Da gibt es auch kein Mitleid oder Erbarmen oder sowas. Ist nicht. Ja? Wenn Gott will, dass ein Mensch sein Leben ändert und er ändert sich nicht, dann ist er ungehorsam, dann entfernt er sich von Gott. Und auch das ist ein Punkt, den wir respektieren müssen. Das ist auch so. Ja? Das ist dann so. Was uns da manchmal ein bisschen in die Quere kommt, ist so ein Mitleid, ne? So ein Mitleid und Erbarmen, ach, der Arme, ne? Und da beten wir noch dafür. Ich meine, ich weiß, von was ich rede. Ich habe selber einen Sohn, der früher mal mit dem Herrn unterwegs war und dann sich irgendwann abgewandt hat und jetzt so als Agnostiker unterwegs ist. Agnostiker sind die, die sagen, sie wissen nicht, ob es Gott gibt. Also der Atheist, der sagt, ich weiß, dass es Gott nicht gibt. Ja? Der Agnostiker sagt, ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Wenn es schlimm ist, sagt er, man kann es nicht wissen. Ne? Dann tut man sich schwerer. Ja? Ich möchte schon, dass der noch umkehrt. Ja? Aber ich weiß, ich darf ihn nicht mit Beschlag belegen und bearbeiten und bereden und irgendwas. Ich muss ihn seine Freiheit lassen. Und ich bete für ihn. Ja? Ich darf es umso schlimmer machen. Wenn ich versuche, den zu überreden mit irgendwas, dann werde ich ja das Gegenteil bewirken. Ja? Ich muss es ihm lassen. Ja? Wobei ich jetzt bei meinem Sohn glaube, dass er noch Chance hat. Dass er nicht der Fall ist, wo jetzt im Hebräerbrief zum Beispiel steht, dass einer mit einer entsprechenden Sünde und Abwendung von Gott, der Sohn Gottes für sich zum zweiten Mal gekreuzigt hat und nicht mehr zu retten ist. Den kann man nicht mehr zurückholen. Aber wir haben es auch ein bisschen schwer da, mit unserem menschlichen Auge die Unterscheidung zu finden. Im 1. Johannesbrief heißt es auch, es gibt eine Sünde, für die sage ich nicht, dass man beten soll. Es gibt eine Sünde zum Tod. Muss man lassen, ist bedauerlich. Aber vielleicht auch noch der Gedanke, der mir aufgegangen ist, sehr hilfreich war, das Gericht Gottes ist immer gerecht. Da müssen wir auch ein bisschen Humanismus von uns abgeben, dass wir zum Beispiel die Menschen bedauern, die in der Hölle landet. Wenn am Ende einer in der Hölle landet, ist es richtig. Deswegen landet er dort. Ja? In der Hölle landet nur Menschen, bei denen es von Gott aus gesehen nach Gottes Urteil richtig ist. Und übrigens steht, wir richten mit. Das heißt, wir sind auch damit einverstanden. Wir sind da mit Gott einig. Gottes Weg ist schön, wenn man noch einen retten kann, aber das ist Thema Konsequenz. Freiheit und Verantwortung und Konsequenz. Ne? Gott tut keinem Nachlaufen und sage aber bitte, 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 bitte. Ne, Gott sagt, hier bin ich, hier ist mein Gebot, ich lasse dir sagen, hier ist mein Wort. Entweder du hörst oder du hörst nicht. Weil ich glaube, es gibt noch Chance für Menschen, die das Wort Gottes nie gehört haben. Also in der Offenbarung gibt es zwei Stelle, wo die Stadt geschrieben wird, die aus dem Himmel kommt, ne, die goldene Stadt. Und dann heißt es, da kommt in der Mitte entspringt ein Fluss und an diesem Fluss standet über und drüber Bäume des Lebens. Und dann steht dort, ihre Blätter dienen zur Heilung der Völker. Da denke ich mir, ja, was für Völker sind da, die da noch Heilung kriegen? Diese neue Welt. Ne? Also da hat noch irgendwo, gibt's offene Türen, ne? Dass Gott für Menschen, ja, dass er nicht alle in die Hölle werfen muss. Aber das ist, die Realität ist so, und dass das ein Dauerzustand ist, ist dann auch so. Man stellt sich immer die Hölle ewig vor, aber das ist eine falsche menschliche Vorstellung, weil wir nur im Zeitablauf denken können. In der Offenbarung heißt es bei der letzten Posaune, jetzt wird keine Zeit mehr sein. Das heißt, der Zeitablauf hört auf und man tritt in einen Zustand ein, den wir so nicht kennen als Erdenbürger. Da läuft keine Zeit mehr ab. Dann ist das nicht ewig im Sinne von ewige Zeit, ne? Sondern ist das einfach ein dann bestehender Zustand. Ja? Und wir, die einen sind, ich hoffe, wir sind alle dabei, ja? Wir sind beim Herrn in dieser Stadt. Die Stadt ist ja die Braut. Das ist ja auch alles. Wir denken immer, was für eine goldene Stadt. Der Engel hat gesagt, komm, ich zeige dir die Frau des Lammes. Das ist die Gemeinde. Und dann zeigt er die Frau des Lammes, dann ist das die Stadt, die da runterkommt, ne? Das sind wir. Also, eine große Zukunft haben wir da vor uns. Ein Baustein in dieser Stadt, der bin ich, ich sag's euch, an der rechten Stelle hört er in den Sinn schreiben, wer siegt, dem mache ich zu einer Säule in meinem Tempel. Ne? Schreibe meinen Namen auf ihn, den neuen, oder ich gebe ihm einen neuen Namen. Jesus kriegt einen neuen Namen und mir kriegt auch einen neuen Namen. Das heißt, dann ist wirklich alles Alte, ist das vollends vorbei. Ja, aber das ist dieses Thema, du sollst nicht stehlen, diese Freiheit, wie Gott wie Gott persönlich das geschaffen hat und selber respektiert, jeder Mensch gegenüber, lässt ihn laufen. Das ist ein Argument von meinem Sohn, der hat im christlichen Kreise vieles mitgekriegt, was schief läuft, was nicht in Ordnung ist. Und er sagt immer wieder, warum greift Gott nicht ein? Das ist der Punkt, wo er irgendwo bis jetzt irgendwie gescheitert ist. Warum greift Gott nicht ein? Warum lässt Gott das alles so laufen? Ich habe noch nie erlebt, dass Gott einmal irgendwo eingreift. Das ist das Geheimnis von diesem Gebot. Nicht stehlen. Gott lässt, sagt, wenn ihr wollt, ja, dann macht, dann lauft er halt so. Auch Christen laufen so. Letzter Gedanke, ich bin auf eine Homepage gestoßen, letzter Zeit im Internet, Kirche und Corona heißt die, wo ein paar Brüder ein Gesprächsdiskussionsforum öffnen, wo man sich Gedanken macht, ob die Corona-Krise, sagen wir, was Neues schafft unter uns. Wenn jetzt die Gottesdienste verboten waren und diese Abstandsregeln sind und die Maske und was alles, ne? Dass da jetzt was Neues irgendwo draus erwachsen könnte. Ne? Und da darf jeder seine Meinung schreiben und da habe ich geschrieben, erstens, im Dritten Reich hat der Dietrich Bonhoeffer, wirklich ein Mann Gottes, mal gesagt, er erwartet das aus dem Zusammenbruch. Also der hat ja gesehen, dass das Ding untergehen wird. Ne? Aus dem Zusammenbruch was Neues entstehen muss. Auch geistlich, christlich. Ne? Weil er hat sein Kirchenwesen zu seiner Zeit auch nicht mehr ertragen können, der Mann. Ne? Er hat es nicht mehr erlebt, aber nach dem Zusammenbruch hat sich geistlich, christlich überhaupt nichts Neues getan. Ja, da hat man die alte Kirche wieder aufgemacht und der alte Ding weitergemacht. Also selbst ein Krieg mit verheerendster Zerstörung, Zusammenbruch und allem hat nichts Neues gebracht. Das habe ich geschrieben zum Thema, ob Corona was Neues macht. Ne? Und habe ich geschrieben, Jesus selber hat ein Beispiel gegeben, der reiche Mann, der arme Lazarus im Totenreich. Und der Arme, der Reiche, ist in der Qual und sagt, Vater Abraham schickt diesen Lazarus zu mir, dass er mit der Spitze seines Fingers mir einen Tropfen Wasser bringt, um meine Zunge zu kühlen. Und so sagt er, geht nicht, da ist eine Kluft zwischen uns, da kommt keiner rüber und über. Dann sagt er, ja, aber dann schickt der Lazarus wenigstens zu meine Geschwister. Ich habe 5 Geschwister, die er warnen soll, damit sie nicht auch da landet, wo ich jetzt bin. Und dann kommt ein ganz heißer Satz vom Abraham, der sagt, sie haben Mose und die Propheten. Sagt der Reiche, nein, wenn einer von den Toten kommt, dann täte sie glauben. Abraham sagt, wenn sie Mose und den Propheten nicht glauben, dann würden sie auch nicht glauben, wenn einer von den Toten zu ihnen käme. Ja? Deswegen habe ich geschrieben, diese Corona-Geschichte wird überhaupt nichts ändern. Wenn wir nicht glauben dem, was in der Bibel steht, dann glauben wir auch nicht, wenn sonst noch was passiert. Wenn im Römerbrief steht, es ist Zeit aufzustehen vom Schlaf, wach auf von den Toten, der du schläfst. Wenn ich das nicht beim Lesen verstehe und aufwache und aufstehe vom Tod, dann mache ich es auch nicht, wenn sonst was passiert. Ja? Also das ist so, ich glaube es nicht. Es ändert sich nur was, wenn wir persönlich im Gehorsam hier lernen und wachsen in der Erkenntnis, im Glauben, in Jesus. Und da haben wir andererseits laufend Herausforderung, nochmal was zu ändern, nochmal weiterzukommen, gehorsam zu sein, der Wille Gottes verwirkliche, bis zum Schluss und dann ans Ziel zu kommen. Ja, genau. Das ist das Wellauer. Dann mache ich jetzt da einen Schluss, gell? Und wünsche eurer Gemeinde gute Entwicklung, mit oder ohne Corona, mit dem Herrn weiterzugehen. Jesus, ich danke dir, dass du uns zeigt hast, wer Gott ist, der Vater. Dass du uns zu dir die Tür geöffnet hast, zu dieser Allmacht. Und dass jetzt in dir diese Allmacht nicht mehr zerstörend ist für uns, sondern heilsam. und beglückend. Und dass sich Gottes Freundschaft auftut für uns. Und ich danke, dass du uns führst und leitest, so zu leben, so zu denken und so einzurichten, dass wir dieser Liebe Gottes, dieser Heiligkeit Gottes und dieser Allmacht, diesem Wesen Gottes entsprechet. Und Vater, da danken wir, dass du uns Jesus schicktest als dein Ebenbild, das du gemacht hast, das du uns vor Augen stellst, das der Vermittler ist, der Zugang, die Tür, und wir da durchgegangen dürfen und in Christus auch in dir sein dürfen. Und mit dem Heiligen Geist auch Jesus und du, Vater, in uns Wohnung nehmen. Und wir in dir sind und du in uns. Und lass uns durch dein Wort und durch dein Heiligen Geist geleitet und bewahrt werden, Herr. Bis zu dem Tag, wo wir dich sehen dürfen.